Ja, herzliche Grüße auch von mir. Ich freue mich wieder, hier auf einen vollen Saal gestoßen zu sein. Und wie Susanne ja auch schon erzählt hat, hatte schon die Freude, im Januar hier bei Ihnen zu sein mit einem Thema eben Astrologie für Kinder. Und dieses Jahresthema, das liegt mir ganz besonders am Herzen, das Thema eben der Rauhnächte. Und ich freue mich da auch sehr, dass gerade der Astrologenverband dieses Thema aufgreift. Es hängt ja nicht jetzt so ganz unmittelbar mit der Astrologie zusammen, aber eben ja, hat doch große Parallelen, wie ich dann hoffentlich heute Abend auch zeigen kann. Und ich denke, es passt natürlich optimal in diese Zeit hinein, wo jetzt die Zeitumstellung war, wo die Tage zusehends schneller, kürzer werden, es früher dunkler wird, auch ohne die Zeitumstellung deutlich spürbar die Temperaturen sinken und man dann überhaupt, zumindest wenn man so noch so ein bisschen im Einklang mit der Natur lebt, eben auch dann so nach innen schaut. Das lehrt uns ja, die Natur sich auf das Wesentliche konzentriert und die Aktivitäten nicht ganz so mehr nach außen hat. Wir hatten ja, wer sich da so in dem Bereich auch ein bisschen auskennt oder mag, vor genau einer Woche eben das altkeltische Samhainfest, wenn das noch anspricht, eben das war ja sozusagen die keltische Jahreswende, die Kelten eben vor 2000 Jahren, von denen wir ja meinen, dass sie in besonderer Weise eine Verbindung eben zur natürlichen Umwelt hatten, auch wenn man keine schriftlichen Quellen da hat, aber sie hatten eben das, was wir heute dann Allerheiligen oder völlig eigentlich pervertierter Halloween dann machen. Das war für die Kelten ja so das Wichtigste, das Neujahrsfest Samhain, ihre vier Jahresfeste, die also nicht zu den Winter- und Sommersonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen waren, sondern in den Zeiten eben dazwischen. Und von daher ist es schon eine sehr, sehr intensive Zeit, die, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, glaube ich, uns auch in intensive Erfahrungen bringt. Und in dieser überhaupt intensiven Zeit, von der ich auch mal sagen würde, so Beginn etwa eben November, Allerheiligen, Samhain, bis zu Beginn des nächsten Jahres, da sind diese 12 Rauhnächte oder eben heilige Nächte oder viele Namen gibt es eben davon, die sind nochmal eine ganz spezielle Zeit, die ja zu beachten, ich glaube, sich schon sehr lohnt, einfach so ein Motiv dazu, was so die Energie der Zeit eben ganz gut wiedergibt. Astrologisch würde man wahrscheinlich Neptun, Fische, 12. Haus assoziieren, so im Nebel verschwunden irgendwie, auch die Sonne kommt nicht mehr richtig raus, ist gerade aufgestiegen vom Aszendenten ins 12. Haus. Das ist so das, was ich auch mit den Rauhnächten so assoziiere. Und wir nennen die Zeit auch so die Zeit zwischen den Jahren. Das hat inzwischen Bedeutung gewonnen, die von dem Ursprung ziemlich weit entfernt ist. Wir denken jetzt bei zwischen den Jahren, ja, das ist diese wunderbare Zeit so von Weihnachten bis so mindestens Heiligen Drei Könige oder in den Januar hinein. Da ist, wer jetzt nicht unbedingt arbeiten muss in Bereichen, die einfach nicht ruhen können, im Pflegedienst oder so weiter, hat meistens Urlaub und wer es dann also ganz besonders irgendwie besonders haben möchte, der geht dann irgendwie nochmal Kurztrip in Süden, in die Sonne, Malediven oder was weiß ich was. Das ist so das, was wir heute mit dieser Zeit zwischen den Jahren assoziieren, ein paar eben Ferientage, für die wir gar nicht viel Urlaub nehmen müssen, weil es da viele Feiertage gibt und die wir dann eben nutzen. Die ursprüngliche Bedeutung war eine ganz andere, und zwar zwischen den Jahren. Das war auch durchaus wörtlich zu meinen, weil es eben in den alten Kulturen, in alten, noch besonders Hochkulturen, die ja schon in der Lage waren, die kosmischen Zyklen auch einzuteilen und zu kategorisieren. Da gab es eben zwei verschiedene Formen eben der Kategorisierung. Es gab die Zählung nach dem Lauf der Sonne und es gab die Zählung nach dem Lauf des Mondes. wir haben so den Mondkalender, so mal ein bisschen in den letzten 10, 20 Jahren wurde es wieder ein bisschen populärer nach dem Mond, dies und das und jenes machen, aber eigentlich haben wir so in unserem Alltag, wenn wir nicht jetzt wirklich sehr bewusst die Zyklen der Natur erleben, spielt, glaube ich, der Mond in unserem Alltag oder der Mondrhythmus keine solche Rolle mehr. Und schon gar nicht kämen wir auf die Idee, das Jahr nach dem Mondrhythmus, sprich von Vollmond zu Vollmond, einzuteilen. Das war bei den alten Kulturen aber durchaus der Fall. Und zwar gab es da eben diese Einteilung, wir wissen halt, also die Zeit von Vollmond zu Vollmond, die ja, wo dann ja der Mond ein Zeichen auch weiter steht als vorher, weil sie sich natürlich weiter bewegt, der Vollmond, das sind 29,5 Tage. Und wenn man das eben mal 12 rechnet, dann kommt man auf 354 Tage und ein paar Stunden. Also das heißt, ein Mondumlauf einmal ums Jahr sind 354 Tage. Und der Sonnenumlauf, das weiß natürlich jeder, das ist unser Kalender, das sind die 365 Tage und 6 Stunden. Und da ist eben der Unterschied zwischen beiden 11 Tage oder eben auch 12 Nächte. Und um alte Kalender dann immer wieder in den gleichen Rhythmus zu bringen, hat man tatsächlich eben 11 Tage oder 12 Nächte dazwischen gemacht, zwischen dem Ende des Mondkalenders und dem Ende des Sonnenkalenders, um beide wieder an den gleichen, wieder einen gleichen Beginn zu haben von beiden Kalendern. Und so insofern waren diese 12 Nächte eben als Zeit zwischen den Jahren. Wintersonnenwende war logischerweise für immer schon für alte Kulturen so ein eigentlich recht logischer Beginn, einen Neustart zu machen. Die Kelten fielen da so ein bisschen aus der Reihe mit eben ihrem Samhainfest zu dem, was wir Allerheilige nennen. Aber das war eben mit dieser Zeit zwischen den Jahren gemeint. Und wir sehen auch aus der Antike, dass wir, also dass da noch vieles von diesem Erbe übrig ist, was auf den ersten Blick mal ganz merkwürdig ist, so zum Beispiel September, weiß jeder, wer am 10. September, der berühmte 9-11, da sagen wir nicht 9-7, sondern 9-11, also dieses Attentat auf die World Trade Center, oder heutzutage, wir haben heute den 8.11. und nicht den 8.9. Würden wir aber nach der eigentlichen lateinischen Zählung gehen, sind wir immer zwei Monate davor. September ist 7. auf Lateinisch. Also es müsste eigentlich der 7. sein und nicht der 9. Okto ist 8 und nicht der 10., wie es bei uns der Monat ist. Novem ist eben im alten Lateinischen der 9. und Dezem, das kennt man von Dezimalsystem und so weiter, das ist eben der 10. Aber bei uns ist ja der Dezember nicht der 10. Monat, sondern eben der 12. Das heißt, da sehen wir schon, dass es in der Antike ja, so Veränderungen oder auch Zählen, ein bisschen Probleme auch mit den Zählungen eben gegeben hat, die auf diese, letztlich auf diese unterschiedlichen Rhythmen von Mond- und Sonnenlauf zurückzuführen sind. Und hier ist dieses Rätsels Lösung, warum eben zumindest die letzten 4 Monate des Jahreskreises eben gar nicht das repräsentieren, was ihr Name sagt, dass nämlich Julius Caesar mit der julianischen Kalenderreform, die ja eben bis zur gregorianischen 1500 Jahre später eben eine maßgebliche, eben vom römischen Weltreich ausgehend, also der maßgebliche Maßstab für die Zählung war, dass er den Beginn, den die alten Römer, die vorjulianischen eben zum 1. März hatten, einfach 2 Monate nach vorne auf den 1. Januar gelegt hat und dann 2 Monate dazwischen gemacht hat. Aber wir sehen an diesen alten Zählreihen diese, diese alte Tradition noch. Mir fällt dazu gerade ein, könnten wir das Licht vielleicht besser noch ausmachen, weil dann sieht man die Bilder, glaube ich, auch besser, wenn ich so Motive zeige. Ja, ist, glaube ich, schöner so. Die ganze Tradition, also die Rauhnächte, sind eben eingebunden in eine große Tradition, aus der eben auch die Astrologie entstammt und vieles andere, was, denke ich, ein wichtiger Wegweiser für uns ist, wenn wir im Einklang mit der Natur leben wollen. Und einer dieser wichtigsten Hinweise war, wichtigste Basis eben auch dafür, war ein Kult, der um die Zeitenwende, um die Christi Geburt herum von unglaublich großem Einfluss war, den kennen Sie sicher alle, haben Sie alle schon von gehört, vielleicht haben Sie es auch schon erkannt, hier auf dem Bild eben der altpersische Mithraskult, der auf ganz alte, frühpersische Mysterienkulte zurückgeht, ein reiner Männerkult gewesen ist und dann aber so im Laufe des Aufblühens auch der griechischen Antike und der Kontakte ja auch zwischen Griechen und Perser, die ja nicht nur rein kriegerisch waren, zum Glück dann auch so von hellenistischen Einflüssen eben dann geprägt war. Das ist ein errichteter Mithras-Altar aus Frankfurt-Heddesheim, das war so eines der größten Mithras-Denkmäler so im Rhein-Main-Gebiet. Ich glaube, in Österreich wird es wahrscheinlich nicht so viele geben, denn die gibt es natürlich nur da, wo die Römer eben waren. Und das war also in Deutschland, sieht man das vor allem im Osten sehr wenig oder nicht sehr wenig, gar keine, aber so am Rhein lang und wo auch so die Nebenflüsse Neckar, Main in den Rhein fließen, da findet man eben ziemlich viele davon. Und ich will ein bisschen, was man eben darüber weiß, die astrologische Symbolik ist hier auch eben ganz bedeutend. Hier, man unschwer zu erkennen, ein Stier, der geopfert wird, da fällt Tropft Blut eben raus und hier unten kann man, glaube ich, gut erkennen, der Skorpion, den dem Stier in die Hoden beißt, das ist so das ganz typische Motiv. Wir wissen alle, Sie haben sicher alle mit der Astrologie, sind Sie vertraut, das ist eben die Achse schon mal Stier-Skorpion, eben die Stier, die Achse, das Zeichen eben des Sinnlichen, des Materiellen und Skorpion eben das Gegenzeichen da, wenn jetzt ja die Skorpionzeit, wo die Natur eben endgültig abstirbt, des Loslassens, des Stirb und Werde. Das zeigt eben diese Ambivalenz und in vielen Darstellungen ist auch so, dass aus diesem Blut dann neues Leben entsteht. Und Stier-Skorpion liegt ja eben, also ist ein Teil des fixen Kreuzes und das andere fixe Kreuz wird gebildet von Wassermann und Löwe. Bekanntlich, der Löwe ist hier auch dabei und dieser Mithras-Priester symbolisiert eben den Wassermann. Also das ist dieser Kult, der alte Mithras-Kult war eben ein Mysterienkult, der eine ganz hohe tiefes Wissen von natürlichen Zusammenhängen hatte und auch eben wusste, wenn Leben weitergegeben werden soll, dann müssen eben auch Opfer gebracht werden und natürlich Opfer da, wo man sie auch eben bemerkt. Im Skorpionzeichen, wenn ohnehin alles abstirbt, was zu opfern, würde die Götter wahrscheinlich weniger zufriedenstellen nach den alten antiken Vorstellungen als eben zur Stierzeit in der Fülle, in der Üppigkeit, in der Sinnlichkeit. Und das war eben so diese Essenz des Mithras-Kultes, dass man eben hingegangen ist und den Leuten einfach klar gemacht hat, eben hier müssen wir, um das Leben eben zu erhalten, auch eben diese Opfer bringen und aus dem Opfer entsteht dann eben neues Leben. Und wie gesagt, dieser Mithras-Kult war weit verbreitet, ist über, vor allem über die römischen Soldaten, wo er sehr, sehr populär war, dann in die gesamte römische Welt hineingekommen. Und wenn Sie das mal so sehen, das ist ein noch, also die Reste eines real erhaltenen Mithras-Heiligtums, das vorher logischerweise ist eben nachgebildet worden, schon am Original natürlich, aber das war natürlich jetzt nicht mehr original römisch. Das ist noch original römisch. Das ist eine Höhle. So hat der Mithras-Kult eben oft auch seine Kultstätten gehabt. Wer sich dafür ein bisschen interessiert, das ist ganz in der Nähe von Saarbrücken, der Landeshauptstadt vom Saarland an der französischen Grenze. Saarbrücken-Halberg heißt der Ort, da sitzt auch der Saarländische Rundfunk und dort etwas versteckt unterhalb von dem Berg ist diese alte Mithras-Heiligtum. Weshalb ich das hier zeige, wenn Sie sich das so vorstellen, was könnte das auch sein? Das könnte ja im Grunde auch der Stall sein, in dem Jesus geboren ist. Das ist ja so, kann man sich das ja auch ungefähr vorstellen, dass das eben so gewesen ist, eine Höhle, ein Stall. Man weiß es eben, also viele vermuten sogar, dass es eben nicht ein Stall im engeren Sinne, sondern eher eine Höhle war, in dem Jesus eben geboren ist. Und das zeigt eben, oder damit mit diesen Bildern will ich eben auch zeigen, diese Konkurrenz, die dann entstanden ist, mit Christi Geburt, das ist eine der unendlich vielen Darstellungen. Da haben Sie sicher auch ganz viele eigene Bilder im Kopf, wie Sie sich die Geburt Christi vorstellen. Nur, wann war Christi Geburt? Also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember war, dürfte ziemlich genau bei 1 zu 365 liegen. Das heißt, wir wissen es schlichtweg nicht. Er kann auch im Hochsommer, es kann im Frühjahr gewesen sein, dass es auf die quasi Wintersonnenwende oder direkt Anschluss an die Wintersonnenwende gelegt wurde, hat genau mit diesem Mithraskult zu tun. Das haben wir sozusagen dem Mithras-Einweihung zu verdanken, dass wir Weihnachten zur Wintersonnenwende feiern, wo es, wie gesagt, jetzt rein historisch, biblisch gesehen nicht den geringsten Anhaltspunkt für gibt, warum Jesus eben dann geboren ist und nicht am 11. Juli oder am, weiß nicht, 13. April. So, und das Christentum hat dann eben das gemacht, was es auch in anderen Regionen dann auf andere Art eben gemacht hat, nämlich die vorhandenen und sehr einflussreichen Kulte, die dann nicht vollkommen bekämpft und besiegt werden konnten, eben integriert. Und dann haben sie, wie gesagt, ihre Geburt, die Wiedergeburt des göttlichen Kindes oder die Geburt des göttlichen Kindes, des göttlichen Lichts, wie immer man das nennen will, da hat sicher auch jeder seine eigenen Vorstellungen. Und ich respektiere da auch jeder, auch ganz klassische Arten von eben den Vorstellungen. Ich komme ja selber aus einer sehr katholischen Gegend in Deutschland, im Sauerland, vielleicht kennen es auch einige, wo so dieser konservative Katholizismus bis heute eine große Rolle spielt, und ich habe da eben großen Respekt davor. Ich selber denke, das sind aber einfach eben mythologische Bilder, die jetzt nicht im engeren Sinne historische Wahrheiten verkünden, sondern eben was zu tun haben. Und von daher ist es sicher auch nicht zufällig, also was zu tun haben mit tieferen Weisheiten. Und von daher ist es natürlich auch nicht zufällig und hat eine hohe Sinnhaftigkeit, dass die Geburt des göttlichen Kindes sozusagen gelegt wurde zur Zeit der Wintersonnenwende, zur Zeit, wenn der Mithraskult sein Fest der unbesiegbaren Sonne Sol Invictus gefeiert hat. Das war das höchste Fest im Mithraskult, wo die Sonne eben am tiefsten Punkt angelangt ist und dann eben wieder aufersteht sozusagen. Da wurde eben im Mithraskult dieses Fest eben gefeiert, und darauf haben die Christen eben wahrscheinlich zunächst mal gar nicht aus tiefem spirituellem Wissen, wir werden es nie erfahren, sondern auch eben aus einer gewissen machtpolitischen Erwägung, eben wie erwähnt, ihren höchsten Feiertag, den Geburt ihres Gottessohnes eben gelegt, um damit eben es auch leichter zu haben, dass Leute, die eben ja vielleicht wanken, aber so aus der Tradition heraus, so das Alte nicht ganz ablegen wollen, es dann leichter haben, sich auch zum Christentum zu bekennen und den christlichen Glauben anzunehmen. Es gab dann noch 200-300 Jahre eine ziemlich doch ausgeprägte Konkurrenz zwischen diesen beiden bedeutenden nicht-römischen antiken Religionen, aus denen ja schließlich das Christentum, was ja zu Anfang eben eine sehr friedliche und auch eher sogar in der allerersten Zeit ziemlich mehr zurückgezogene Gruppe gewesen ist, erst so ja durch Paulus dann so diesen Missionsgedanken noch ganz stark bekommen hat. Also dass diese beiden eben aber so die 2-3 Jahrhunderte gleichzeitig eigentlich so in der römischen Welt, neben natürlich den alten römischen Göttern Jupiter und Co., die dominierenden Religionen waren, bis sich das Christentum, wie gesagt, durchgesetzt hat. Und dann, als es dann zur Staatsreligion geworden ist, unter Konstantin und in den Jahrzehnten danach, übrigens den Mithraskult unglaublich brutal verfolgt hat. Also die noch bestehenden, damals eben noch Mithras, Priester und so weiter, die wurden dann also von den Christen, als sie ab dem 4. Jahrhundert dann führende Religion eben im Reiche waren, wurden eben ziemlich also brutal, nicht nur irgendwie vertrieben, sonst auch mit, gibt es so Quellen, die auch von schlimmen Folterungen und Misshandlungen und so weiter sprechen. Das Bild ist jetzt so ein bisschen groß, ich wollte es ein bisschen kleiner haben, aber Sie können es sich vorstellen, ich wollte nämlich jetzt immer ein bisschen mehr wieder zurückkommen nach dieser Vorgeschichte von den Ursprüngen eben so dieser Zeit der heiligen Nächte, dieser Zeit zwischen den Jahren, nochmal den Bogen schlagen zu dem, was wir auch hier sind, mit dem astrologischen Hintergrund. Das wissen Sie alle, Wintersonnenwende, die heilige Nacht, Sol Invictus von Mithras, das ist ja astrologisch gesprochen der Eintritt der Sonne ins Zeichen Steinbock. Es ist der niedrigste Punkt der Sonnenlaufbahn. Steinbock ist wiederum auf der Planetenebene verbunden mit Saturn. Das ist eine Saturn-Darstellung von einem recht bekannten badensischen Künstler. In der Kunsthalle Karlsruhe gibt es eine eigene Halle für ihn, die auch Kapelle heißt, Hans-Thoma-Kapelle, hat er alle Planetengötter dargestellt und Saturn auch so als Darstellung alt und jung. Er ist ja, symbolisiert ja eben auch die Grenze, der letzte für uns sichtbare Planet. Danach beginnt eben die Unendlichkeit des Universums, die wir nur noch eben mit Teleskopen und so weiter wahrnehmen können. Und was natürlich auch Saturn, Steinbock nachgesagt wird, das ist eben was zur Wintersonnenwende, die Energie. Schon wieder, als ich am Anfang kurz angesprochen hatte, diese absolute Konzentration auf das Wesentliche. Es gibt nichts Überflüssiges, kein, ja, schön ausgeschmückt, wie wir den üppigen Stier gesehen haben von Sol Invictus. Das ist alles, das ist Saturn, Steinbock eben das genaue Gegenteil davon. Oder hier dieses Bild, ich weiß nicht, ob das jemand von ihm bekannt vorkommt, hat mit Wien eigentlich ganz viel zu tun, auch wenn es in Wien nicht ist. Ich weiß nicht, wenn es jemand weiß. Das ist aufgenommen in der Donauquelle. Und ja, Donau und Wien, muss ich ja nicht viel zu sagen. Und die Donauquelle ist in Donaueschingen. Die hat man eingefasst mit einem ganzen Tierkreis. Das war so am Ende des 19. Jahrhunderts. Zeitalter des Historismus, als die Astrologie nach 2-3 Jahrhunderten des Niedergangs durch Aufklärung und so weiter wieder neu in die Öffentlichkeit eigentlich zurückgekehrt ist, hat man eben auch die Donauquelle so eingefasst. Ich habe da einfach dieses Steinbock-Motiv da jetzt rausgeholt, um das eben so zu Beginn des neuen Zykluses, also zu Beginn des eigentlich der ganz natürlichen Weise des Jahresbeginnes eben zu haben. Wie gesagt, 0 Grad Steinbock, die Sonne am tiefsten, Stand, die Tage am allerkürzesten. Und dann geht es eben allmählich wieder hoch, was wir am Anfang eben erst gar nicht spüren. Und das ist eben das, was die Energie dieser Zeit eben für uns schon deutlich spürbar macht. Es ist tatsächlich so etwas zum Steinbock-Ingress, wie man im Fachbegriff sagt, zum Steinbock-Einstieg der Sonne in den Steinbock, findet so etwas statt, als ob die Sonne stillsteht. Wenn Sie mal so vielleicht auch gerade mit der Natur verbunden, in Großstädten sieht man es natürlich immer weniger. Wenn man so wahrnehmen, wie zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen, egal ob Frühjahr oder Herbst ist, also Ende März, September, da hat man wirklich so das Gefühl, innerhalb von einer Woche, ich wohne sehr auf dem Land, ich habe da das Glück, wenn Sie innerhalb einer Woche gucken, wo jetzt die Sonne untergeht, dann ist es eine Woche später schon ein ganzes Stück weiter. Also die Sonne scheint zu rasen und in den Zeiten kann es bis zu einer Viertelstunde gehen, allein auf unseren Breiten, nicht? Und weiter im Norden ist es, je weiter man im Norden kommt, je schneller rast die Sonne. Und genau die gegenteilige Bewegung ist eben zur Zeit der Sonnenwenden, Sommer- und Wintersonnenwende. Also die Sonne hat nicht immer für uns sichtbar den gleichen Rhythmus sozusagen in ihrem Lauf, sondern sie läuft eben scheinbar natürlich um die Tag- und Nachtgleichen viel, viel schneller als um die Sonnenwende. Und es ist tatsächlich so, zwischen Weihnachten und dem Fest der Heiligen Drei Könige sind es ganze 2 Minuten, in denen die Sonne dann, also natürlich dann schon wieder länger auf ist, also später untergeht, ganze 2 Minuten. Und der Sonnenaufgang ist interessanterweise sogar noch vorher, kommt ja zum Stillstand zwischen dem 1. Dezember und der Wintersonnenwende, ist es eine ganze Minute, also auf unserem Breiten, ich habe das mal so für München genommen, ich glaube, Wien ist da nicht sehr viel anders wahrscheinlich, da ist also eine Minute Unterschied vom Sonnenaufgang, also am 1. Dezember geht die Sonne eine Minute eher auf als am 21. Dezember. Das heißt, wir nehmen es wirklich als Stillstand wahr, und das ist ja auch das eben, was ich am Anfang schon sagte, das ist so diese Energie der Zeit, die natürlich in den hektischen und völlig illuminierten, also beleuchteten Großstädten schwer noch zu spüren ist, wo eben auch die ganzen Shopping-Tempel und so weiter permanent eben möglichst lange und auch möglichst noch sonntags, da ist bei uns in Deutschland gerade die Diskussion, da ist der 24. Dezember, Heiligabend ist ja dieses Jahr auf dem Sonntag, muss man da shoppen gehen, als ob man vorher nicht schon alles hätte erledigen können. Nein, nein, es muss natürlich am 24. sein, was aber jetzt von vielen dann auch wiederum abgelehnt wird. Aber das ist so einfach die Verlockungen der Zeit, wo wir oft dann relativ unbewusst mitgehen und die uns dann einfach davon abbringen, diese Energie noch zu spüren. Und das ist so ein bisschen, ja, eigentlich so meine Intention hier auch mit. Achten Sie mal drauf, wenn Sie es nicht ohnehin machen. Und wie gesagt, auf dem Lande ist es immer leichter natürlich als in den Großstädten. Oder wenn Sie aber in Großstädten leben, arbeiten, wenn da Ihr Lebensmittelpunkt ist, fahren Sie vielleicht mal am Wochenende gezielt in eine Umgebung, wo jetzt nicht die schönsten Skipisten sind und auch alles wieder erleuchtet bis sonst wie, sondern wo einfach mal so wirklich Natur eben ist und vor allem auch ein weiter Horizont. Also nicht Wälder sind da auch nicht so geeignet, sondern ein schön weiter Horizont, vielleicht irgendwo Donauauen oder sowas. Und dann mal zu schauen, wenn man noch Glück hat und es ist noch wolkenloser Himmel, dass eben über Tage hinweg die Sonne an genau dem gleichen Punkt untergeht oder eben auch aufgeht. Wie gesagt, wir brauchen natürlich günstige Bedingungen dafür, aber das ist so eine Aufforderung, denke ich, von der man, also ich selber ganz viel rausschöpfe, das eben zu erleben. Und das war wahrscheinlich für die Menschen der Ausgangspunkt von dem, was wir eben so die Rauhnächte nennen, diese Energie eben dieser Rauhnächte, was da passiert. Das ist ein so ein Bild, was ich hier auch nochmal so ein bisschen Assoziation, die mir einfach so kommt, von wegen, das ist die, ja, die Zeiten eben des Stillstandes der Sonne, die tagelang am gleichen Punkt aufgeht und wieder untergeht und uns damit eben auch durch ihren natürlichen Rhythmus auffordert, langsamer zu werden, auch zum Stillstand zu kommen und eben auch, ja, dadurch wieder die Kräfte zu sammeln, die wir brauchen und im hektischen Alltag eben wenig bekommen. Und damit sind wir schon ganz konkret bei diesen speziellen Rauhnächten, dieser speziellen Zeit, dieser eben Weihnachten, Wintersonnenwende. Da gehen die Meinungen schon auseinander und ich finde, das muss man auch gar nicht so klären. Was ich hier als Alternative hingeschrieben habe, ist eigentlich eher eine Scheinalternative. Gut, man kann sich da entscheiden und ich denke, man kann sich gar nicht falsch entscheiden. Wer jetzt noch mehr aus einem christlichen Hintergrund kommt und eben auch so die Weihnachtsgeschichte auch noch über den ganzen Konsumzeugs hinaus eine wirkliche, echte Bedeutung hat, der wird wahrscheinlich den Beginn der Rauhnächte auf auf die Heilige Nacht dann eben legen, vom 24. auf den 25. Dezember. Wer vielleicht nicht mehr so stark im spirituellen, im christlich-spirituellen verankert ist und so die traditionelle Kirche eben für seine eigene Spiritualität nicht benötigt, wird dann eher die Wintersonnenwende nehmen, was natürlich eben auch ganz viel Sinn macht. Interessant ist aber, dass auch die Kirche durchaus diese Tradition der Rauhnächte eben, ich sag mal, zumindest nie bekämpft hat oder aber eben eigentlich eher akzeptiert hat. Und dass gerade in den sehr stark noch vom Christentum geprägten Regionen, also zum Beispiel gerade hier der Alpenraum auch, Bayern, aber auch nicht nur Bayern, darüber hinaus, diese Tradition eben noch sehr viel lebendiger ist, als jetzt zum Beispiel in Norddeutschland, so, wenn ich das so als Gegenpol so bringe, der ja eher protestantisch geprägt ist, der eher nüchtern geprägt ist, da wissen die Leute häufig gar nicht, was die Rauhnächte sind. Ich versuche zum Beispiel auch immer mal so publizistisch mal in der Zeit Artikel zu veröffentlichen darüber, wenn ich bei irgendwelchen süddeutschen Zeitungen anrufe, dann wissen die gleich Bescheid, sind doch meist sehr viel offener. Wenn ich da irgendwo nördlich des Mainz dazu anrufe, dann muss ich erstmal Überzeugungsarbeit leisten und denen erklären, worum es überhaupt geht und logischerweise ist dann das Interesse eben meistens auch nicht so groß. Also von daher ist Weihnachten und Rauhnächte und dieses Ganze auch so die Feierlichkeiten der Rauhnächte durchaus mit der christlichen Tradition vereinbar und zum Teil eben auch mit drin. Und diese Tradition geht dann eben bis zu dem Fest eben von Heiligen Drei Königen, was auch wieder vor allem in den katholischen Gebieten natürlich eben seine Bedeutung hat. Und das ist wiederum auch ein sehr besonderer Feiertag, der, glaube ich, so in der, sag ich mal, Alltagsreligiosität weitgehend verloren gegangen ist. Sie wissen das vielleicht, wenn Sie so ein bisschen noch andere Traditionen kennen, dass in der orthodoxen Kirche des Ostens das Fest der Heiligen Drei Könige das bedeutendste Fest im christlichen Jahreszyklus ist. Das ist viel bedeutender als Weihnachten selber. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Wir sagen ja, die Könige, wir als Astrologen sagen ja auch gerne eben die Sternendeuter, die Magier, was auch immer. Sie waren wahrscheinlich von allem was. Ne, sie waren sicher auch weltliche Oberhäupter, sie waren aber auch sicher sehr spirituelle Menschen, die eben die kosmischen Zyklen kannten, ja auch einem Stern gefolgt sind oder zumindest sagt das die Legende. Und als weltliche Fürsten kamen sie dann eben an und haben diesem Jesuskind eben gehuldigt, haben ihm dann auch entsprechende Gold, Weihrauch, Myrrhe dargebracht, eben Gaben. Und die Orthodoxie sagt eben, das ist der eigentliche Eintritt sozusagen des Gottessohnes, des Christuskindes in die Geschichte, in die Menschheit, in dem Moment, wo die weltliche Macht sich ja, ihm zu Füßen liegt, ihm opfert und ihn als König anerkennt. Das ist der eigentliche Beginn sozusagen des Weges eben des Christuskindes. Und darum, also aufgrund dieses Hintergrunds eben, dass die weltliche Mächte das Christuskind anerkennen, hat die orthodoxe Kirche die Vorstellung, also eben oder diese Tradition, das Fest der Heiligen Drei Könige besonders zu feiern. Und das ist natürlich auch für die Rauhnächte auch ein schönes Ende. Dann eben mit der Wintersonnenwende kommt man halt nicht bis zum 6. Januar, logischerweise. Dann gibt es manche, die dann sagen, man lässt die Feiertage da raus und die Sonntage und dann kommt man so weit. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich meine, auch wenn man zur Wintersonnenwende beginnt mit der Feier der Heiligen Nächte, dann hat man ja auch diesen engen Bezug zum Christentum nicht so und dann muss man auch nicht unbedingt zum Fest der Heiligen Drei Könige kommen. Ja, und was geschieht dann eben da? Ich komme auf dieses Räuchern als erstes. Wir haben den Namen Rauhnächte. Ich habe ihn auch noch gar nicht mal näher definiert. Rauhnächte, die meisten Volkskundler gehen davon aus, die sich mit dem Thema befassen, dass Rauhnächte gar nicht zurückzuführen ist, was man vielleicht eher denken würde, auf die raue Natur, das raue Wetter zu der Zeit, eben kalt und Eis und Schnee und so weiter, sondern dass es eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich von Räuchern. Dass es eben eine Zeit war, in der man eben Wohnstätten in alten Zeiten und vor allem, was mindestens ebenso wichtig war, vor allem auch eben die Stätten, wo die Tiere waren, die Ställe, wo die Kühe, die Schweine und so weiter, dass man die eben geräuchert, das heißt gereinigt hat, eben in einer Zeit, als solche Handlungen noch viel mehr oder viel mehr Bewusstsein für den sakralen, die sakrale Bedeutung dieser Handlungen hatten, dass das Räuchern eine Weihehandlung war, in der nicht nur schöne Gerüche verbreitet werden, wie man heute so mit Räucherstäbchen und so macht, sondern mit denen man eben etwas reinigt. Und das war eben zu dieser Zeit eben im besonderen Maße halt der Fall. Und es gab da eine ganze Menge an zum Teil auch recht rigiden Vorschriften, die wilde Jagd, die Percht heißt es auch so im Alpenraum, wo die Geister dann wieder kommen von den Toten. Also auch das, denke ich, ist keine völlig abstruse Vorstellung für Leute, die irgendwie noch abergläubischen Vorstellungen verhaftet sind. Also ich weiß es zum Beispiel aus eigener Erfahrung, ich kann also nicht persönlich, aber von sehr nahen Vertrauten in meiner Umgebung, gerade eine Frau, wo jetzt der Partner ganz plötzlich gestorben ist, eine wirklich ganz schöne Beziehung und sie sagt, ich spüre ihn so stark, dass er da ist und es macht mir unheimlich viel Angst. Und selbst, sie haben einen gemeinsamen Hund gehabt, selbst der Hund spürt, dass der ja noch nicht im Kopf da eben denken kann und ich nehme das eben sehr, sehr ernst und ich weiß auch nicht, ob nicht gerade in den Rauhnächten, wenn die Zeit stehen geblieben ist, ob da nicht tatsächlich auch Wesen aus der Anderswelt die sonst, wenn auf der Welt eben Hektik und Betriebsamkeit und äußere Aktivitäten im Zentrum stehen, keinen Raum haben oder nicht wahrgenommen werden, dass die in der Zeit des Rückzugs, des Stillstands, auch des Sonnenstillstands, möglicherweise wieder auf eine Art sich hier bemerkbar machen. Das steht zumindest eben dahinter und das ist in diesen Zeiten ganz besonders deutlich und die Zeiten sind dafür eben ganz besonders sensibel. Es kann da das, was wir Gute und Böse nennen. Ich habe weise Frauen geschrieben und böse Geister sind natürlich alles Wertungen, die wir in unserem menschlichen Dasein eben machen. Jeder hat da sicher seine eigenen Bilder dazu. Ich will Ihnen da die Fantasie eben nicht nehmen, aber es ist eben die Zeit, wo diese Öffnung für all das eben da ist und wenn es tatsächlich diese Kontakte von vielleicht anderen Welten, anderen Lebensformen eben hier gibt in unserer materiellen Welt, die können sich natürlich auf verschiedenste Art eben äußern und machen eben auch häufig Angst. Die Menschen haben zur Zeit der Rauhnächte dann auch so besondere Rituale eben damit verbunden. Eine Sache ist zum Beispiel, was völlig verpönt war, da durfte man keine Wäsche waschen, weil die man ja dann draußen aufgehängt hat, zumindest wenn die Sonne geschienen hat, konnte man ja selbst zu der Zeit aufhängen. Und zwar könnte es eben sein, dass die Geister sich in diesen Laken oder Wäschestücken verfangen konnten und dann eben nicht mehr loskamen davon und wenn man sie dann sozusagen jetzt bei sich hatte für die ganze Zeit, also wenn sie so auf ihrer wilden Jagd eben gewesen sind. Das war so eines der absoluten Tabus bei den Menschen, die wirklich sehr gezielt die Rauhnächte noch begangen haben, dass sie einfach gedacht haben, ja, man auf keinen Fall Wäsche waschen und vor allem dann schon gar nicht Wäsche draußen aufhängen, um da nicht die Geister mit einzufangen und sie dann womöglich nicht wieder loszuwerden. Ja, das Räuchern und so weiter hatte ich eben schon gesagt und es ist eben auch die Zeit dann von Orakel, von Träumen, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das ist so, was die Rauhnächte ausmacht und was eben so in so abgelegenen Alpentälern und so weiter noch praktiziert wird. Es gibt auch einige Leute, die auch sehr schöne Bücher darüber geschrieben haben, zum Teil mehr vom Volkskundlichen her, aber wen ich da sehr schätze, Luisa Francia, kennen vielleicht auch etliche von Ihnen, die halb Italienerin in München lebt und sehr viel so von dem alten Wissen in ihre spirituelle Praxis mit aufgenommen hat und durchaus auch mit großem Respekt vorm Christentum, auch wenn sie sich da sicherlich jetzt nicht unbedingt so als Christin im engeren Sinne eben fühlt. Und ja, 12 Nächte haben wir. Wie gesagt, egal, wann immer wir beginnen, wir kommen dann auf 12 Nächte und dann gibt es eben die verschiedenen Analogien, eine Nacht, ein Monat, eine Nacht, ein Tierkreiszeichen, je nachdem, wie tief wir in der Astrologie verankert sind. Es kommt ja aufs Ähnliche hinaus. Ich würde da immer natürlich die Tierkreiszeichen vorziehen, weil sie einfach mehr inhaltliche Substanz haben. Man muss natürlich ein bisschen mit Astrologie vertraut sein, wo ich von Ihnen hier natürlich davon ausgehe, wenn wir dann Stier hören oder Krebs hören oder auch Jungfrau hören, dann kommen da ja eben gleich Bilder, die wir damit verbinden und was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Gut, wir verbinden natürlich mit März jetzt auch Frühling und mit Juni verbinden wir irgendwo so dann Frühsommer. Also da gibt es auch bei den Monaten Assoziationen, aber ich glaube, die Assoziationen also haben bei Tierkreiszeichen, wenn man ein bisschen mit der Astrologie vertraut ist, haben da eine höhere Dichte und von daher würde ich die Tierkreiszeichen nehmen. Und das bedeutet eben, die erste Nacht von den Rauhnächten, wie gesagt, wann immer ich beginne, wäre dann sozusagen dem Zeichen Widder analog. Also da, wenn ich da Träume habe, wenn ich da irgendwelche, keine Ahnung, was auch immer in der Nacht geschieht, das kann ich dann übertragen, analog, das könnte mir in der Widderperiode widerfahren. Das kann ja auch was sehr Inspiratives, Tolles sein, dass ich jetzt plötzlich da Ideen finde, sei es direkt in Träumen, sei es sonst, wenn ich nachts wach liege, ich Inspirationen bekomme. Die zweite Nacht hätte eben dann die entsprechende Analogie zur Stierzeit, also was mir da widerfährt, was mir da für Ideen, Inspirationen kommen, Träume kommen, die kann ich in der Stierzeit eben umsetzen. Oder wenn es Träume sind, die Warnungen oder was enthalten, es gibt ja auch nicht nur schöne Träume, dann weiß ich, in der Zeit muss ich aufpassen und weiß, ich kann mich davor wappnen. Das ist ja auch überhaupt, warum machen wir Astrologie, warum machen wir Prognosen, damit wir eben auch wissen, dass wir uns auch vor bestimmten Sachen wappnen können. Und oft ist ja dann schon ein Bewusstsein um ein Problem oder um etwas, was auf uns zukommt, schon oft die halbe Miete, um damit das nicht so in seiner ganzen Radikalität auf uns eintrifft, wie vielleicht über Leute, die da eben nichts mit zu tun haben oder nichts mit wissen wollen und dann davon eben getroffen werden und sich fragen, warum immer ich und wieso und warum passiert mir das? Also ich glaube, da kann man eben diese Rauhnächte ganz wunderbar für benutzen und so weiter, dann die dritte nach dem Zwilling, die vierte nach dem Krebs und so weiter und so fort. Das wäre auch so eine Idee, die man machen kann. Und dann nochmal so die ganz konkreten Anregungen, die ich eben da gerne mit auf den Weg geben würde, wäre eben für die Zeit ein Traumtagebuch. Vielleicht gibt es auch unter Ihnen etliche, die das ohnehin schon machen. Ich mache es immer mal wieder im normalen Alltag, so im hektischen Jahreslauf, muss ich gestehen, bilde ich mir dann ein, ich hätte die Zeit nicht. Ich weiß schon, dass es eine Einbildung eben ist, denn gerade die wirklich wichtigen Dinge sollte man die Zeit für haben. Und wenn ich mich selber beobachte, was ich so alles an Aktivitäten entfalte, dann nehme ich mir auch nicht ab, dass eben zum Beispiel das Nicht-Traumtagebuch führen eine Zeitfrage sei. Also das ist einfach so ein bisschen auch sich selber da entsprechend zu motivieren, die Qualität der Zeit eben im ganz besonderen Maße zu nutzen, Rückzug von der digitalen Welt eben auch, das ist auch etwas, ja, wo ich auch mich selber an eigene Nase fassen muss, fällt mir schwer, aber in dieser Zeit ist eben die Motivation besonders gut, es mal nicht zu machen und man verpasst letztlich auch wirklich nichts, wenn man mal ein paar Tage nicht in die Mailbox geht oder nicht dann permanent am Smartphone sitzt oder so weiter. Noch viel spannender und viel inspirierender ist aber eine andere Aktivität, eben, dass man sich im Vorfeld der Rauhnächte auf kleine Zettel schreibt, eben, ja, das kann alles sein, das können einfach Wünsche sein, ich würde aber jetzt nicht dazu raten, so Wünsche in so einer ganz, ich möchte gern dies, möchte gern jenes, also wenn es ins Materielle reingeht, sondern eher Themen, Affirmationen oder auch Herausforderungen von dem, was mich wirklich beschäftigt. Ich denke, wir haben alle unsere Themen, an denen wir arbeiten, die immer wieder kommen, wo wir immer wieder in eine Falle reintappen und uns immer wieder sagen, mein Gott, eigentlich sollte ich da doch schon noch weiter sein. Warum mache ich jetzt wieder, wo ich von eigentlich weiß, es tut mir überhaupt nicht gut und ich sollte doch und ich müsste doch. Also gerade so diese Geschichte, die wir alle, denke ich, auch selbst wenn wir einen gewissen spirituellen Anspruch haben, immer wieder eben mit uns herumschleppen. Und oft wissen wir dann gar nicht, was ist eigentlich jetzt das wirklich wichtige Thema? Was ist eigentlich wirklich so eher so eine äußere Geschichte, wo ich vielleicht dann auch nur etwas übernehme, von dem ich meine, dass es die Außenwelt von mir erwartet oder dass ich selber denke, ja, so müsste ich jetzt irgendwie sein und es ist aber in Wirklichkeit gar keine tatsächliche, also ein Basisthema eben für mich. Und also wenn ich 13 Zettel habe, komme ich eben ziemlich weit. Ich kann dann ziemlich viel aufschreiben an eben Herausforderungen, Themen, Affirmationen, Wünschen, was auch immer. Und dann gehe ich hin und mache in jeder Nacht, vernichte ich einen dieser Zettel von den 12 Nächten, auf welche Art auch immer Ihnen das zusagt, was Sie gerne mögen. Wenn Sie ein Feuermensch sind, eher dann verbrennen Sie den Zettel. Wenn Sie vielleicht dem Luftelement mehr zugetan sind, dann zerreißen Sie ihn in kleine Stückchen und übergeben ihm den Wind oder sonst was, wenn sie zum Wasser neigen von ihrer ganz so Mentalität her, dann können sie die Zettel auch entweder, wenn ein Fluss in der Nähe ist, im Fluss übergeben oder sie können auch in eine Badewanne oder Waschbecken oder so weiter eben den Zettel vernichten. Also es gibt verschiedene Arten. Beim Erdelement können sie ihn auch in den Boden eingraben. Aber schon das Ganze mit einem hohen Bewusstsein machen, wirklich mit diesem Bewusstsein, ich vollziehe hier im kleinen Rahmen, aber schon so etwas wie eine sakrale Handlung in einer Zeit, die für sakrale Handlungen besonders offen ist, weil sie eben nicht diese Hektik der Zeit enthält, sondern weil wirklich in der Natur, wenn sie uns das vorgibt, alles eben schön stehen bleibt. Und es ist klar, wenn sie das eben 12-mal gemacht haben, auf verschiedene Arten. Sie können die auch einmal verbrennen und einmal in den Fluss und einmal in die Erde und einmal in den Wind, was auch immer. Also da sind alle Möglichkeiten offen. Am Ende bleibt ein Zettel übrig, logischerweise. Und da würde ich dann sagen, das ist dann tatsächlich ein Thema, was wirklich Substanz für sie hat. Das ist wirklich ein Thema, wo sie hingehen müssen und eben sich mit beschäftigen, ich will jetzt nicht sagen, dran arbeiten, das klingt auch immer so nach Pflicht und allem Möglichen, aber es geht schon so in die Richtung und es ist ja auch auf dem spirituellen Weg, es ist ja nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und ein bisschen meditieren, dann wird alles gut, sondern es ist ja eben auch schon so, dass wir eben bestimmte Themen haben, wo wir eben nicht so einfach weiterkommen, nicht so einfach unterwegs sind, wo wir immer wieder in Fallen reintappen. Und ich glaube, diese Rauhnächte können uns an dieses Thema, gerade auf diese Art mit den Zetteln, sehr nah ranführen und können uns dann eben wirklich auch da helfen, da ein Stück weiterzukommen. Und das wäre so einfach meine Aufforderung an Sie. Sie müssen das natürlich logischerweise nicht verfolgen, aber ich denke, wenn Sie sich darauf einlassen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie eben auch da eine ganze Menge von mitnehmen, was ihnen dann hilft, eben auch für sich selber persönlich da eben auch richtig weiterzukommen. Und einfach noch so ein paar Assoziationen dazu zu dieser Zeit. Das sind dann so Bilder, wenn man die von innen sieht, nach außen guckt, also innen ist im schönen Warm, macht das natürlich noch viel mehr Freude, sich darauf einzulassen. Also ich rede jetzt auch nicht dem das Wort, dass man da unheimlich in die Askese gehen muss, wenn man in diesen Tagen auch Fastentage einlegt, was natürlich für uns besonders schwierig ist, weil natürlich eben diese Zeit eben da die Zeit eher der Völlerei ist. Aber zumindest sagen wir so, der bewussteren Nahrungsaufnahme ist das natürlich schon mal ganz schön und man muss also nicht immer nur in die härtesten Sachen rein, also die meiste Zeit dann draußen verbringen, wenn es vielleicht minus 10 Grad ist und sonst was. Und man kann auch so wie Rauhrack, Bilder und so weiter auch durchaus vom Schönen, vom Warmen von innen her beobachten. Ich bin immer dafür, so einen Mittelweg eben zu finden, wenn Sie sich die wirklich großen Meister angucken von Buddha, angefangen, der ist also weder durch brutale Askese zur Erleuchtung gekommen, noch ist er durch sein frühes Luxusleben befriedigt gewesen, sondern er hat durch den mittleren Weg, durch die Meditation ist er an Ziel eben gekommen. Und so ähnlich würde ich das einfach auch mit den Rauhnächten eben sagen. Es ist eine auch dann auch raue Zeit, auch wenn es vom Räuchern kommt, aber sich eben auch die Schönheiten dieser Zeit durchaus auch so gönnen, dass man jetzt nicht 3 Stunden bei minus 10 Grad draußen verbringt und dann hinterher noch das Bett hüten muss. Und wenn man eben dann so diese Rauhnächte angeht, sich ein bisschen bewusst macht, woher sie kommen, was für eine alte Tradition sie sind, welche verschiedenen Stränge eben dort hineingeflossen sind, immer mit dieser Essenz eben der Wiedergeburt des Lichtes, des Stillstandes der Sonne, des Stillstandes der Natur. Und wir machen uns das eben vertraut, dann denke ich, kann man eben auch wirklich seinen Horizont in dem Sinne erweitern. Das ist eben auch so ein bisschen mein Schlusszitat von Johann Wolfgang Goethe, was ich eigentlich sehr schön finde, so als Essenz dann auch, was wir mit den Rauhnächten anstellen können. Sie haben schon gelesen, unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen. Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Also wir sollen eben sagen, Wünsche sind eben nicht nur irgendwelche Fantasierereien, mit denen wir irgendwo uns Luftschlösser bauen, aber wo wir eben weit von weg sind, sondern wenn wir die Kraft haben, uns etwas zu wünschen, dann haben wir eben meistens auch dabei die Kraft, es umzusetzen. Das heißt nicht, dass jeder Wunsch umgesetzt wird. Es wäre vielleicht auch gar nicht sinnvoll, dass jeder Wunsch umgesetzt wird. Ich weiß nicht, Sie kennen sicher viele von Ihnen auch dieses, also für mich ganz wunderbare Buch, da der Nebel von Avalon, ist ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Markt, von meinem Zimmer Bradley. Da gibt es dann so einen schönen Satz, den ich mich so tief berührt hatte, noch nie vergesse, wo dann die Priesterin, die oberste Priesterin Viviane eben sagt: Bedenke, worum du die Göttin bittest, sie könnte es dir erfüllen. Also auch das ist, denke ich, eine Assoziation, die wir mit den Rauhnächten in Verbindung bringen sollen. Und von daher, denke ich, ist also diese Beschäftigung mit dieser Zeit und diese Rituale, die wir da eben machen können, wozu ich Ihnen ein paar Anregungen geben, hoffentlich gegeben haben kann, das ist eben das, was uns dann eben wirklich auch hilft, unser Leben nochmal vielleicht ein wenig zu erweitern, noch ein bisschen mehr in die Fülle eben zu kommen und mehr zu integrieren, Erfahrung zu machen, dass es sich eben lohnt, wirklich auch im Einklang mit der Natur zu sein. Und wenn die Natur stehen bleibt, dass es dann auch für uns gut ist, dass wir auch stehen bleiben und dass wir dann nicht was verpassen, sondern dass wir eben uns an sehr viel mehr an Fülle dadurch holen. Okay. Dankeschön.